Also wenn du da ein bisschen mehr willst, dann musst du auch mehr Risiko tragen können. Ich finde Dividenden immer super spannend. Das ist ein sehr wichtiger Baustein für unseren Erfolg an der Börse. Ich zum Beispiel habe ein solches ETF-Portfolio mit diesen Faktor-ETFs, die ich da kombiniere. Das läuft ziemlich gut und man liest auch einfach Zeitungen und den Wirtschaftsteil ganz anders, wenn es um mein Unternehmen, meine Aktie geht. Also das ist sicherlich auch ein Faktor und deswegen habe ich auch immer noch ein Spielgelddepot.
Willkommen im Schwungmasse-Podcast der Finanzheldinnen. Mein Name ist Alicia und wir lernen heute gemeinsam, wie wir unser Depot aufs nächste Level heben können, welche Möglichkeiten es zur Weiterentwicklung des eigenen Portfolios überhaupt gibt. Und dafür schauen wir uns insbesondere Einzelaktien, Faktor-ETFs und Hochzinsanleihen an. Unsere Expertin in der heutigen Folge ist Finanzjournalistin und Autorin Jessica Schwarzer. Ihre Stimme müsste allen Zuhörerinnen auch bekannt sein. Hallo, liebe Jessica. Bist du bereit für unsere neuen Wissensfolge hier?
Auf jeden Fall, ich bin bereit. Ich glaube, es ist meine 6., 7., 8. Mal bei euch im Podcast, irgendwie so.
Wir bauen darauf auf jeden Fall. Deswegen, heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie man das Depot weiter ausbaut. Wann und für wen kann sich dieser Depotausbau denn überhaupt anbieten?
Also ich glaube, wir fangen ja alle so mit einem Fonds oder einem ETF erstmal an, wenn wir an der Börse eben loslegen, wählt man ja ein einfaches Produkt, vielleicht auch als Sparplan, vielleicht auch als Einmalanlage. Und wenn man dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch Vertrauen in die Anlageklasse Aktien hat, in die Börse, dann kann man natürlich schon schauen, dass man da noch ein bisschen, ja, detaillierter an das Thema rangeht, dass man ein paar Bausteine beimischt, dass man vielleicht sich eine ganz andere Strategie ausdenkt, als immer nur den in Anführungsstrichen langweiligen MSCI World oder MSCI All Country World ETF, da gibt's ja noch viel, viel mehr. Also im Prinzip ist es für jeden etwas, aber man muss sich da schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Es ist nicht mehr ganz so leicht und einfach und simpel wie eben der ETF-Sparplan auf den MSCI World.
Das heißt, es kann sich sowohl für risikoaverse als auch eher ein chancenorientiertes Profil eignen?
Auf jeden Fall. Es gibt ja ganz verschiedene Bausteine, die man sich da anschauen kann. Man kann sich eher konservative Aktien anschauen. Das wären dann zum Beispiel Qualitätsaktien. Man kann sich aber auch ein bisschen spekulativer anschauen, die dann vielleicht den Rendite oder hoffentlich den Renditeturbo zünden. Das könnten Nebenwerte sein. Also da gibt es für jeden das Richtige. Und da kann man dann schauen, dass man seine eigene Strategie findet und das Depot entsprechend zusammenbaut.
Da knüpfen wir direkt an. Wie kann man denn schauen, dass man seine Strategie findet? Wie gehe ich am besten vor bei der Erweiterung meines bestehenden Investments?
Also es ist ganz wichtig, dass man sich über seine eigenen Ziele Gedanken macht, über den Anlagehorizont. Aktien sind ein langfristiges Investment. Es sollten mindestens 10 Jahre sein. Ich würde kein Geld an der Börse investieren, was ich in diesen 10 Jahren auf jeden Fall brauche. Und das würde ich auch jedem sonst empfehlen. Es kommt natürlich auf meinen Risikotyp an. Bin ich eher die konservative Sparerin, die sich erst mit kleinen Schritten an die Märkte, an die Börse traut? Oder bin ich mutiger, will ein bisschen mehr Risiko eingehen? Also das sind die Vorüberlegungen, die man auf jeden Fall treffen muss, um sich dann eben anzuschauen, was es für Bausteine gibt und welche ich dann kombinieren möchte.
Welche Bausteine gibt es konkret? Ich habe schon angekündigt, wir wollen vor allem auf diese 3 Bausteine schauen. Daher vielleicht nochmal eine ganz kurze Einordnung von dir, was das Anlageuniversum so bietet.
Also wir haben einmal die Aktien. Ich bin ganz leidenschaftliche Aktionärin, Börsianerin. Die bringen langfristig Renditen von 6-8% bei breiter Risikostreuung. Das wären dann Fonds oder eben ETFs. Ich bin da eher auf der Seite der ETFs, weil die einfach günstiger sind und deshalb häufig besser abschneiden. Es gibt aber auch gute Fonds, muss man sich anschauen. Einzelaktien, das ist eine super spannende Sache, macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, aber nur in meinem Spielgelddepot, denn das Risiko, das steigt dann doch deutlich, wenn man nur auf die Aktien einzelner Unternehmen setzt. Wäre dann wahrscheinlich eher etwas für die chancenorientierte Anlegerin, aber auch da gibt es natürlich Unternehmen, die sterbenslangweilig sind, so ganz ja basic, ja, so Versicherer oder Lebensmittelkonzerne. Das ist so das, was man immer braucht und was irgendwie immer läuft. Es läuft nicht rasend gut an der Börse, aber es läuft immer gut mit. Also da kann man dann schauen, ob man dann sowas vielleicht sich anschaut. Ein Baustein, den du ja auch schon angesprochen hattest, sind die Anleihen. Das heißt, die Schuldverschreibungen. Da leihen sich Unternehmen und Staaten Geld bei uns. Das bekannteste ist da sicherlich die Bundesanleihe. Und Auch da gibt es verschiedene Bonitäten, nennt man das im Börsendeutsch, also verschiedene, ja, wie gut ist der Schuldner, wie riskant ist es ihm, Geld zu leihen, und je riskanter es ist, desto mehr Zinsen gibt es, und da sind wir bei den von dir angesprochenen Hochzinsanleihen, sicherlich eher etwas für risikoaffine Anlegerinnen, während vielleicht die risikoscheuere eher ganz, ganz solide Staatsanleihen wählt. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bausteine, und auch innerhalb der Klasse Aktien kann man sich nochmal ganz verschiedene Sachen anschauen. Du hast die Faktoranlage ja vorhin schon erwähnt.
Genau, jetzt gehen wir ja davon aus, dass wir vielleicht eher ein in Anführungszeichen langweiliges Portfolio bisher haben. Ich bespare monatlich meinen ETF, bin breit gestreut unterwegs und jetzt möchte ich ein bisschen mehr Bewegung in mein Depot bringen. Muss ich dafür meine Strategie verändern?
Also verändern vielleicht nicht unbedingt, sondern eben ausbauen. Also es gibt eine Strategie, die ich sehr mag, die ich auch in meinem aktuellen Buch ausführlicher beschrieben habe. Das ist die Core Satellite Strategie. Da hast du einen Core, einen Kern, und das ist auch das die Basis deines Depots, da kommt dann eben das eher langweilige, breit gestreute rein. Also du kannst deinen MSCI World oder MSCI All Country World ruhig behalten. Das ist dein Core. Und dann kannst du Satelliten, die Satellites, drumherum setzen. Man sagt, das Core sollte nicht kleiner als 60% sein, denn das soll für Stabilität im Depot sorgen. Man kann aber natürlich, wenn man ein bisschen risikoaffiner ist, dann eben mit 60% arbeiten. Wenn man ein bisschen risikoscheuer ist, dann ist sind es vielleicht nur 80% oder man fängt erstmal mit 80% Core an und tastet sich ran. Und dann kann man mit dem restlichen Anteil sogenannte Satelliten bestücken. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also auch da wieder die Frage, möchte ich mehr Risiko oder weniger Risiko eingehen? Chance und Risiko, an der Börse immer dieses Pärchen. Mehr Chance, mehr Risiko, mehr Chance. Also weniger Risiko, weniger Chance, so sollte es sein. Also die Rendite hängt dann schon sehr davon ab, wie stark man in dieses Risiko geht. Und da kann ich mir dann eben auch solche Hochzinsanleihen anschauen und in diesen Satelliten packen. Der hat dann vielleicht 5 oder 10% Gewicht. Ich kann mir sogar Kryptowährungen anschauen. Ich kann mir ein paar Einzelaktien anschauen und damit einen Satelliten bestücken. Also das ist eine relativ einfache Art, ein Depot weiter auszubauen und so ein paar Akzente eben zu setzen. Das können Branchen-ETFs sein, das können Themen-ETFs sein, sowas wie künstliche Intelligenz ist ja zuletzt super gelaufen, Cybersecurity ist ein großes Thema, vielleicht möchte man da auch nachhaltig investieren und da vielleicht E-Mobilität oder erneuerbare Energien, das gibt's ja alles als Fonds, als ETFs, und das kann man dann im Prinzip in diese Satelliten packen, und möglich ist es auch da, Faktor-ETFs reinzupacken, also beispielsweise ein ETF, mit dem ich auf Dividenden setze oder auf Nebenwerte.
Okay, da schauen wir dann gleich nochmal genauer hin. Aber gibt es denn neben der Core-Satellite-Strategie denn auch noch andere Möglichkeiten, sein Depot da aufzustellen? Du hast jetzt beispielsweise das Spielgelddepot auch angesprochen. Also alles bleibt in einem Depot langweilig in Anführungszeichen und breit gestreut, und dann nehme ich mir bewusst ein zweites Depot dazu, um da ein bisschen auszuprobieren?
Das ist auch eine super Idee, dazu habe ich mich entschieden, weil das Thema, was wir eben gleich noch haben, mein langfristiges Depot ist ein wirklich ein Smart Beta, ein Depot, was auf diese Faktor-ETFs setzt. Und da will ich keine Satelliten noch drumherum schwirren haben. Und das Ganze packe ich in ein Spielgelddepot, wo ich mit deutlich kleineren Summen unterwegs bin, wo ich ehrlich gesagt gar nicht so eine feste Strategie habe, sondern einfach auch mal was ausprobiere, auch mal was Kurzfristigeres, weil ich vielleicht der Meinung bin, das könnte in den nächsten 2, 3, 4, 5 Monaten das eine oder andere laufen und dann wird's wieder verkauft. Das ist natürlich auch möglich. Und man kann natürlich seinem Gesamtdepot auch eine ganz ausgeklügelte Strategie geben. Das kann dann jeder für sich so selber entscheiden, worauf man Lust hat, was einem logisch erscheint.
Also auch da wieder zusammenfassend, die Anlagestrategie ist individuell, es kommt auf die eigenen Ziele an, auf den Anlagehorizont und natürlich auf das Risikoprofil, wie viel halte ich aus und was gibt natürlich dann auch mein Portemonnaie irgendwo her, beziehungsweise mein Konto.
Auch das.
Dann starten wir mal in den Deep Dive. Wir fangen an mit den Einzelaktien. Für welche Person ist ein Investment in Einzelaktien vielleicht denkbar?
Also man muss sich schon ein bisschen mehr mit Börse auskennen, man muss ein bisschen Zeit investieren, man muss sich die Unternehmen genau anschauen, wer da Lust zu hat und Zeit und dieses Risiko eben auch bewusst bereit ist einzugehen, der kann jederzeit in Einzelaktien investieren. Man kann es schon ja über eben in Satelliten, eine Core-Satellite-Strategie machen, Man kann es eben in einem Spiegeldepot machen. Man kann auch das ganze Depot nur mit Einzelaktien bestücken. Aber da möchte ich warnen, das ist dann schon betreuungsintensiv. Da muss man schon quartalsweise hinschauen, was kommen da für Zahlen, was kommen für Ausblicke, was passiert. Das ist dann schon Arbeit. Das würde ich immer lieber dem Profi im aktiv gemanagten Investmentfonds überlassen oder eben via ETF tun. Aber im Grunde kann jeder in Einzelaktien investieren. Aber Chancen, Risiko liegen da eben auch nah beieinander. Beispiel, ich habe seit fast 20 Jahren die Louis Vuitton-Aktie, LVMH. Ich weiß gar nicht, wo sie im Moment steht. Sie war mal bei 1.000% im Plus, jetzt sind es, glaube ich, noch 950%. Juhu! Ich hatte aber auch kurzfristig die Wirecard-Aktie, die ich mit einem mehr oder weniger Totalverlust verkauft habe. Also das eine oder das andere kann passieren, muss nicht passieren. Ich habe auch ganz brav vor sich hin schwabbernde Aktien, die so ein paar Prozent im Plus oder Minus sind. Das gibt's natürlich auch. Aber das muss man eben wirklich wissen, ja. Einzelaktien, das ist nichts für schwache Nerven.
Gibt's da eine grobe Hausnummer? Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen rechercheaufwendiger, wie viel Zeit und Fachwissen man da reinstecken muss.
Ich glaube, pauschal kann man das nicht beantworten. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele einzelne Unternehmen man dann eben hat. Und wenn wir wieder von Risikostreuung sprechen, was ja wichtig ist, sollten es ja mindestens 10, 12, 15 sein. Das wird dann eben schon ein bisschen arbeitsintensiver. Es kommt sicherlich ein bisschen auf das Geschäftsmodell der Unternehmen an, wie genau ich da hinschauen muss. Es gibt einfache und kompliziertere Geschäftsmodelle, kann man pauschal nicht beantworten. Aber ich würde schon sagen, dass da im Monat ein paar Stunden draufgehen sollten. Mindestens aber, wenn die Quartalsberichtssaison läuft, wird man sich da schon nochmal hinsetzen müssen. Sei denn, man ist von seinen Aktien à la Warren Buffett so mega überzeugt, dass man sie am liebsten für immer behalten möchte. Aber wir wissen auch, Warren Buffett verkauft ab und zu mal was, was nicht mehr läuft. Also ganz so einfach ist es dann nicht.
Also diejenigen, die bis hierhin immer noch Fan von den Einzelaktien sind, als Erweiterung fürs bestehende Depot, wie kann man jetzt vorgehen und für sich passende Einzelaktien auswählen?
Also es ist ja genau wieder das Thema, was du vorhin auch so schön zusammengefasst hattest. Was habe ich für ein Risikoprofil? Was habe ich für eine Strategie? Was habe ich für einen Anlagehorizont? Und da kann ich mich dann je nach Strategie umschauen. Wenn ich ein bisschen vielleicht vorsichtiger bin, dann suche ich mir Qualitätsaktien, Aktien von Unternehmen mit einem sehr, sehr soliden Geschäftsmodell, krisenresistent. Wenn ich ein bisschen stärker ins Risiko gehen will, dann schnappe ich mir vielleicht ein paar Tech-Aktien, setze vielleicht auf den KI-Trend, schaue mich vielleicht auch nach ganz jungen Unternehmen, die noch nicht lange an der Börse sind, um. Also das ist immer so ein bisschen dem geschuldet, was man eben für ein Typ ist. Und ich würde auch immer bei Einzelaktien, man soll nicht auf sein Bauchgefühl hören bei der Börse, nicht nur auf jeden Fall, aber einfach so schauen, was sind denn Themen, die mich interessieren, was sind Themen, mit denen ich mich gut auskenne, wo ich vielleicht auch einschätzen kann, ob das ein erfolgreiches Unternehmen ist oder mal wird. Wir möchten ja alle gerne die nächste Apple oder Amazon im Depot haben. Es klappt nur leider nicht so einfach. Es wäre schön. Also, dass man sich so ein bisschen über Dinge, die einen interessieren, ranrobt, ein bisschen über Themen, die man vielleicht auch aus der Presse eben gerade als sehr relevant erachtet, die man als zukunftsträchtig erachtet. Also da kann man ganz, ganz unterschiedliche Wege haben, wie man dann über seine nächste Investition fast schon stolpert beim Zeitungslesen und denkt, das schaue ich mir mal genauer an.
Okay, jetzt hast du es eben eigentlich auch schon beantwortet, die Frage Buy and Hold mit Einzelinvestments. Oder also funktioniert das oder bedarf es dafür mehr Aktivität?
Also es kann funktionieren, natürlich. Und ich würde auch bei Einzelinvestments nicht jetzt im Quartalsrhythmus rein, raus, weil hin und her macht Taschen leer. Das kostet einfach nur extrem Gebühren und im Zweifel verkauft man zu früh und ist viel zu hektisch und viel zu aktiv. Also wenn ich von einem Geschäftsmodell in einem Unternehmen sehr überzeugt bin, mein Beispiel mit Louis Vuitton, dann behalte ich die auch sehr, sehr lang. Das ist ein Buy and Hold. Wenn ich aber sehe, die Vorzeichen haben sich komplett geändert, da ist jetzt mein Wirecard-Beispiel nicht ganz so gut, weil die sind ja einfach pleite gegangen, aber es könnte ja auch vorher eine ganz fette Krise sein können und dann erst die Pleite, dann muss man vielleicht auch mal die Reißleine ziehen. Ganz wichtig ist bei Einzelaktien, das Depot regelmäßig zu überprüfen. Vielleicht macht man es quartalsweise, vielleicht halbjährlich und sich dann immer die Frage zu stellen, bin ich von meinem Investment noch überzeugt? Und da, kleiner Ausflug in die Börsenpsychologie, bitte nicht den Fehler machen und sich immer so an dem Einstiegspreis festklammern, sondern wirklich gucken, okay, heute steht die Aktie, ob nun 5% im Plus oder im Minus, egal, bei Kurs XY, das Geschäft des Unternehmens läuft so und so, würde ich heute noch kaufen? Und dann bleibt sie drin. Und wenn man sagt, lieber nicht, ich glaube da gar nicht mehr dran, dann fliegt sie raus. Also, dass man da wirklich ehrlich zu sich selbst ist und das ein bisschen hinterfragt. Man kann ja auch vielleicht eine Aktie dann nochmal ein Quartal eine Chance geben. Man kann vielleicht einen Stop-Loss setzen, also eine automatische Verkaufsorder, wenn eine bestimmte Schwelle unterschritten worden ist. Das sind einfach Dinge, wo man immer wieder drüber nachdenken muss. Und ich bin ein großer Fan von Buy and Hold. Ich bin ein großer Fan davon, langfristig anzulegen. Aber gerade bei Einzelaktien muss man manchmal auch ehrlich zu sich selbst sein. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass man die Verlierer aus dem Depot schmeißt. Das muss es gar nicht sein. Man kann vielleicht auch an einer Stelle mal sagen, boah, die Aktie hat jetzt in den letzten Monaten XY% plus gemacht. Jetzt ist es auch mal gut. Ich nehme das mal lieber mit, weil ich glaube, ab jetzt wird die Luft dünn. Auch das kann die Antwort auf die Frage sein, würde ich jetzt noch kaufen?
Okay, dann ziehen wir hier mal so einen kleinen Schlussstrich quasi, beziehungsweise machen noch eine kleine Pro- und Kontraliste von Aktien als Erweiterung, also von unserem ersten Part. Von dem, was ich jetzt bisher von dir gehört habe, würde ich mal sagen, pro, man hat auf jeden Fall einige Renditechancen. Contra, es kann aber auch viel Risiko bedeuten.
So ist das.
Contra ist vielleicht auch, man muss sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, also Zeit und auch irgendwo Expertise aufbauen.
Das kann aber auch ein Pro sein, wenn man da viel Spaß dran hat.
Okay, also irgendwo auch wieder beides. Was gehört noch dazu?
Also Einzelaktien machen einfach mehr Spaß. Das muss man mal ganz klar sagen. Es macht mehr Spaß, vielleicht auch ein bisschen dem Nervenkitzel geschuldet, als so ein, wir hatten es vorhin schon, langweiliger ETF auf den MSCI World oder All Country World. Das ist einfach sterbenslangweilig. Gut, wenn es an der Börse gerade crasht, das ist auch nicht mehr langweilig, aber du weißt, was ich meine. Also es ist einfach spannend und man liest auch einfach Zeitungen und den Wirtschaftsteil ganz anders, wenn es um mein Unternehmen, meine Aktie geht. Also das ist sicherlich auch ein Faktor und deswegen habe ich auch immer noch ein Spielgelddepot und da landet, obwohl ich eigentlich gegen Einzelaktien für den langfristigen Vermögensaufbau bin, aus den genannten Gründen und lieber das Risiko breit streue, landet da aber trotzdem immer wieder eine Einzelaktie drin, weil es einfach Spaß macht.
Okay, das also jetzt als Abschlusswort von den Einzelaktien. Wir steigen ein ins zweite Thema zur Erweiterung, das sind die Faktor-ETFs. Was ist das überhaupt und wie unterscheiden sie sich von normalen ETFs, die wir so kennen?
Der Unterschied ist gar nicht so groß. Es gibt wissenschaftlich belegte Faktoren. Pharma und French haben dafür sogar den Nobelpreis bekommen, die für die Rendite einer Aktie verantwortlich sind. Dazu gehört beispielsweise die Dividende. Das ist dann der Faktor Dividend. Dann gibt es den Faktor Size. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man es übersetzt, weil es geht um Nebenwerte. Also eigentlich geht es um die Kleinen und nicht um die Großen, die halt ein bisschen mehr Rendite versprechen. Das sind jüngere Unternehmen, die können noch ordentlich wachsen. Das sind nicht die großen Dickschiffe im DAX, die im Zweifel nur durch Zukäufe wachsen, sondern das sind junge Unternehmen, die in einer Nische vielleicht sind, die neue Geschäftsfelder, neue Länder erobern können. Und deswegen ist zwar das Risiko ein bisschen größer, aber die Chance eben auch sehr viel größer. Auch ein Faktor. Value, das ist das, was Warren Buffett macht. Er setzt auf Substanzwerte, unterbewertete Substanzwerte, also Unternehmen mit einer sehr guten, sehr soliden Bilanz, die einen Wettbewerbsvorteil haben, eine starke Marke. Da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, aber an der Börse eben günstig sind. Und das ist dieser Faktor Value, Substanzaktien. Das Gegenmodell ist Growth, das sind die Wachstumsaktien, Technologie. Wobei, Fun Fact, es gibt Unternehmen, die sind beides. Dann Qualität, ein ganz Quality ist der Faktor dann. Das ist ja mal alles schön Englisch im Börsendeutsch. Quality, das sind Qualitätsaktien, sehr solide Bilanzen, sehr gute Qualität eben, hohe Cashflows, hohe Gewinne, auch eine starke Marke, Dividendenzahlung. Also ein bisschen überlappt sich das teilweise auch. Mhm. Und das wären so ein paar Beispiele. Das sind im Prinzip auch fast alle, die es gibt. Es gibt noch ein paar kompliziertere. Und die ETFs, die sind eigentlich ganz einfach zu finden. Dann ist es eben nicht mehr der MSCI World, sondern ist es der MSCI World Quality. Es ist nicht mehr der MSCI World, sondern der MSCI World Value. Also das gibt es. Und dann gibt es teilweise aber zum Beispiel bei den Dividenden noch ein bisschen kompliziertere Indizes. Die heißen dann ein bisschen anders. Findet man aber ganz leicht über die gängigen Fondsuchen auf der Seite der Online-Broker, der Neo-Broker und so weiter. Also das ist relativ einfach. Und diese Faktoren, die kann ich halt ganz wunderbar kombinieren. Das tue ich. Das nennt man dann Smart Beta. Also Alpha ist immer so die Marktrendite. Beta ist das bisschen mehr, was man rausholt. Und ich zum Beispiel habe ein solches ETF-Portfolio mit diesen Faktor-ETFs, die ich da kombiniere. Und das läuft ziemlich gut. Ich finde das super. Aber man muss auch da wissen, wenn alles abstürzt, stürzen auch die ab. Sie reagieren in manchen Phasen ein bisschen anders, ein bisschen stärker oder weniger stark. Also Nebenwerte in der Krise verlieren ein bisschen mehr, Qualitätsaktien ein bisschen weniger. Also das muss man wissen und sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr spannend, sich auch diese ETFs mal anzuschauen.
Ist es dann überhaupt eine Erweiterung oder vielleicht sogar der Ersatz für den Core?
Es kann beides sein. Also bei mir ist es definitiv der Ersatz. Ich habe gar kein MSCI World mehr, sondern immer nur diese Abwandlung, also diese Faktor-ETFs. Es kann aber auch natürlich ein Satellit sein. Also warum nicht ein Dividenden-ETF, also der auf Aktien von dividendenstarken, ausschüttungsstarken Unternehmen setzt, dazu oder eben Size, also Nebenwerte dazu mischen. Das kann man auch so machen. Also man kann es in beide Richtungen einsetzen. Man muss nur bitte immer genau hinschauen, gerade wenn man auf ETFs setzt, was ist drin. Und wenn man schon den MSCI World als Core hat und dann noch den MSCI World Quality dazu packt, wird man sehen, dass so die 5, 6 größten Aktien dieselben sind. Und dann hat man halt irgendwann echt viel Amazon, Apple und Microsoft im Depot, dass man da einmal kurz schaut, was man da tut. Da ist wahrscheinlich dann die Dividendenvariante oder Value der bessere Satellit, weil man sonst Dupletten hat. Aber trotzdem sind das sehr, sehr spannende Papiere.
Also genau hinschauen habe ich da jetzt schon mal so als ersten Schritt rausgehört, wenn man sich damit näher beschäftigen möchte. Und wenn es jetzt wirklich um die Auswahl geht, woher finde ich da Informationen, die mir dann bei der Entscheidung auch helfen?
Darf ich Werbung für mein Buch machen? Nein, also ich habe das auch sehr, sehr ausführlich beschrieben. Die Informationen findet man auf allen gängigen ETF-Plattformen. Die findet man auf den Seiten der ETF-Anbieter. Und es ist auch relativ einfach zu verstehen. Also wenn ich jetzt bei MSCI auf der Seite bin und mir den MSCI World anschaue und mir dann den MSCI World Value anschaue, dann steht da schon sehr genau, welche Kriterien da angesetzt werden oder beim MSCI World Quality. Weil im Grunde wird die Aktienmasse des MSCI World nach bestimmten Kriterien nochmal durchgefiltert. Und dann bleibt eben das übrig, was Value ist, was Quality ist. Und das ist so schwer nicht zu verstehen. Man muss sich da vielleicht mal ein paar Stunden reinlesen, aber dann ist es eigentlich ein ganz, ganz einfaches Produkt, genauso wie der MSCI World.
Okay, also gibt es auch im Prinzip ETFs, die dann diese ganze große Streuung ausschließen und dann wirklich als kleiner Satellit fungieren können? Also muss ich da ein bisschen genauer dann noch hinschauen und wirklich wissen, welche Unternehmen ich schon habe in meinem Depot und welche dann zusätzlich dazu kommen?
Ja, weil es ist am Ende die gleiche Masse, mit der man sich das anschaut, ne? Und das ist halt so MSCI World und dann schauen wir mal, was davon Value ist. Und dann sind halt viele von diesen Top-Werten, die im MSCI World schon mit 5, 6% gewichtet sind, in dem neuen nochmal gewichtet. Und in der Regel wird der MSCI World hat so 1.500 bis 1.600 Werte, das schwankt immer ein bisschen. Und dann ist man halt bei diesen Faktor-ETFs relativ schnell nur noch bei 400, 500. Das ist immer noch eine mega Risikostreuung. Aber da muss man dann eben mal schauen, dass man sich nicht die extremen Klumpen ins Depot lädt, weil wenn Amazon oder Apple beim MSCI Value, beim MSCI Quality und beim MSCI World die Top-Werte sind, dann habe ich davon irgendwann verdammt viel. Will ich das? Da muss man dann schon nochmal überlegen, ob dann nicht vielleicht der MSCI World Quality der Ersatz für den MSCI World ist. Auch das kann ja eine Entscheidung sein.
Okay, wie sieht denn mein Profil als Anlegerin aus, wenn ich mich jetzt entscheiden möchte zwischen Value, zwischen Growth, zwischen Dividende? Welche Kriterien sind da entscheidend?
Also man kann diese Faktor-ETFs eigentlich ungefähr den Risikotypen zuordnen. Also Quality wäre eher für die konservativen oder sagen wir mal abkonservativ, das kann jeder kaufen, weil ich bin ja chancenorientiert und habe trotzdem Quality, aber das ist so ein bisschen weniger Schwankungen und ein bisschen mehr Rendite als der MSCI World. Value ist auch eher die gemächlichtere Variante, läuft vor allem dann gut, wenn es wirtschaftlich und auch an der Börse nicht gut läuft, heißt aber nicht, dass es schlecht läuft im anderen Fall, sondern dann läuft einfach anderes besser. Also das ist vielleicht auch eher so der Baustein für konservativ bis so mittleres Risiko. Ich habe es aber trotzdem auch im Depot, weil es bei mir ein bisschen Ruhe reinbringen soll. Weil ich habe 80% Aktienanteil, da finde ich es ganz schön, wenn auch mal was ein bisschen Ruhe macht. Wenn man sich Growth anschaut, also die Wachstumsaktien, eher ein bisschen sportlicher, da wird das Risiko vielleicht ein bisschen größer. Bei den Nebenwerten würde ich auch sagen, einen kleinen Anteil kann man sich auch als konservative Anlegerin ins Depot packen, aber nicht so viel, die Schwankungen werden größer. Also man kann das so ungefähr zuordnen. Und man sieht es ja auch, wenn man sich das in den ETF-Suchen anschaut oder bei MSCI, das sind ja die bekanntesten Indizes, ich sehe ja, was die für Schwankungen haben und was die für Renditen haben. Und dann muss ich mir eben überlegen. Und ich sehe das auch im Vergleich, die haben ganz tolle Factsheets im Vergleich zum MSCI World. Und dann weiß ich ja, schwankt mehr oder schwankt weniger, will ich das nicht.
Okay, dann also auch hier der Abschluss gerne von deiner Seite. Was muss ich achten? Welche Risiken gibt es?
Es ist wieder das gleiche Spiel. Was habe ich für einen Risikotyp? Was habe ich für ein Ziel? Wie viel Risiko möchte ich ertragen? Und dann macht es durchaus Sinn, sich bestimmte Faktor-ETFs anzuschauen. Ich würde immer den MSCI World Quality mir mal näher anschauen, weil er auch ein bisschen besser läuft als der MSCI World. Ich finde Dividenden immer super spannend. Das ist ein sehr wichtiger Baustein für unseren Erfolg an der Börse. Also es macht Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen und keine Angst vor den Fachbegriffen, so schwer ist es nicht.
Gut, dann kommen wir in die dritte Sparte. Stichwort Anleihen und da vor allem die Hochzinsanleihen. Was sind Hochzinsanleihen und wie unterscheiden sie sich von den anderen Anleihearten?
Überraschung, Überraschung, sie bieten höhere Zinsen. Ja. Es ist ja so, in der Welt der Anleihen, das sind ja eben diese Schuldverschreibungen, wenn du mir Geld leihen sollst, möchtest du dafür einen Zins haben. Und wenn ich jetzt eine gute Bonität habe, weil ich eigentlich meine Zinsen immer zurückzahle und auch regelmäßige Einkünfte habe, dann wirst du wahrscheinlich von mir nur einen kleinen Zins kriegen. Wenn ich aber jetzt doch eher so die Zockerbraut bin, die ständig das Depot, ständig das Konto überzogen hat und das immer so an der Nähe der Pleite ist, dann wirst du von mir verdammt viele Zinsen fordern wollen, dass du willst eben einen Ausgleich dafür, dass du das Risiko eingehst, mir Geld zu leihen. Und genau so funktioniert das mit Hochzinsanleihen. Die Unternehmen und Staaten haben eine schlechtere Bonität. Es gibt ja die Noten von den Ratingagenturen. AAA ist über jeden Zweifel erhaben. USA beispielsweise sind die sichersten Anleihen der Welt. Bundesanleihen in Deutschland zählen auch dazu. Aber es geht eben runter bis zu D. Und D heißt Default. Das ist dann schon in den Brunnen gefallen, das Kind. Aber es gibt eben noch die Zwischenstufen. Und wenn man sich da so im niedrigen B-Bereich anschaut oder auch manchmal vielleicht sogar schon C, dann kriegt man da schon ordentliche Zinscoupons, auch schon mal 8-9%. Das ist super, aber man muss immer wissen, man geht eben ein höheres, es ist wieder dieses Spiel mit Chance und Risiko, man geht ein höheres Risiko ein. So ein Unternehmen kann auch mal in Schieflage geraten. Es muss nicht passieren. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr, sehr geringe Ausfallraten gesehen, was auch der Zinspolitik der Notenbanken geschuldet war, die auch viel aufgekauft haben. Aber man muss es wissen, es kann passieren. Deswegen auch an dieser Stelle bitte, bitte Risikostreuung über aktiv gemanagte Fonds oder über ETFs, das findet man. Man hatte früher nicht umsonst diese Hochzinsanleihen, die auf Englisch High Yield heißen, so findet man sie in der Regel dann auch in der Suche, auch mit Schrottanleihen übersetzt. Das geht ein bisschen zu weit angesichts der wenigen Ausfälle, die es wirklich gibt, aber da weiß man dann, was man meint, ja? Also du hast halt nicht die super sichere Bundesanleihe im Depot, wo sowieso nichts passiert, außer dass du ganz wenig Rendite einfährst. Es ist ja wieder besser geworden mit der Zinswende. Also wenn du da ein bisschen mehr willst, dann musst du auch mehr Risiko tragen können. Und ich finde es ganz spannend, aber ich habe es im Spielgelddepot. Bei mir gehört es nicht in mein großes Depot. Ich mache es mit einer kleinen Summe im Spielgelddepot und ich mache es auch über ein ETF.
Und wie sieht es da mit der Anlagedauer aus?
Das ist immer so eine Frage, gerade bei ETFs, gut, dass du sie nämlich stellst, fliegt da schon mal einiges durcheinander in unseren Köpfen. Man hat ja eine Dauer, die eine Anleihe läuft. Also es gibt ja 10-jährige Bundesanleihen. Bei Unternehmensanleihen ist das in der Regel weniger und da findet man die High Yields auch eher. Da hat man dann vielleicht 3 bis 5 Jahre, vielleicht auch mal 7 Jahre. Dann wird die Anleihe fällig und wenn ich eine Einzelanleihe gekauft habe, kriege ich hoffentlich mein Geld zurück, beziehungsweise das wird ja in Prozent immer gerechnet, also 100%. Und man hat dann 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro investiert und kriege meine Zinsen, die kriege ich auch während der Laufzeit, einmal jährlich in der Regel. Wenn ich ein ETF kaufe, suche ich mir den aus und gebe dabei an, was ich für Restlaufzeiten haben will. Das können 0 bis 3 Jahre sein, das ist unterschiedlich. Manchmal ist es 3 bis 5, 3 bis 7. Und das sind dann die Restlaufzeiten der Anleihen, die im ETF sind, die also in diesem Korb sind, also in dem Index. Das heißt aber nicht, dass mein ETF nach 0 bis 3 Jahren mir zurückgezahlt wird, sondern es fliegt eine Anleihe, weil sie fällig wird aus dem Index, die der ETF abbildet und eine neue kommt nach. Das heißt, ich habe immer, wenn ich einen ETF kaufe, auf Hochzinsanleihen, die noch bis zu 3 Jahre Restlaufzeit haben, habe ich immer in diesem Korb eine bestimmte Anzahl von Anleihen, die diesen Kriterien entsprechen. Und wenn davon eine fällig wird, wird das Geld reinvestiert in eine andere, weil die im Index dann ersetzt wird. Das ist ein bisschen wie beim DAX, die 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Da wird immer eine Liste gemacht. Und wenn ein Unternehmen auf einmal nur noch Nummer 43 ist, fliegt es aus dem DAX und ein anderes rutscht hoch. Und genauso wird die Indexzusammensetzung bei den Anleihen eben auch überprüft. Und durch eben die Laufzeiten passiert es dann eben automatisch, dass einer rausfliegt. Also wenn ich zum Beispiel einen ETF mit 3- bis 5-jährigen Anleihen-Restlaufzeiten habe und die 3 Jahre werden unterschritten, fliegt die Anleihe auch raus, obwohl sie weiter am Markt ist. Also das muss man wissen. Diese Laufzeiten bei ETFs und Fonds, die da angegeben sind, haben nichts mit dem ETF oder Fonds zu tun, sondern mit den Anleihen, die drin sind. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann meinen ETF auch 10 Jahre behalten.
Okay, und der ist auch als Einmalanlage oder auch als Sparplan zu verwenden?
Genau. Bei den Hochzinsanleihen hat man häufig, habe ich gesehen, keine Sparplanmöglichkeit, aber es kommt ein bisschen auf den Broker an. Aber in der Regel geht beides, ja.
Okay. Die Chancen, hohe Zinsen, die Risiken,
der Ausfall.
Das Gegenteil, ja. Genau. Was gibt es da noch zu ergänzen in der Liste? Habe ich da viel Zeitaufwand mit der Auswahl?
Eigentlich nicht. Also wenn man natürlich sich einzelne Anleihen anschaut, dann ist es aufwendig, klar. Weil dann muss ich mir wieder das Unternehmen angucken und wie solide ist der Schuldner und wie ist es in den letzten Jahren gelaufen. Aber wenn ich einen ETF oder Fonds auswähle, nicht. Und dann habe ich eben auch die Risikostreuung. Das geht relativ fix.
Okay, gut, dann haben wir eigentlich auch schon diesen Part abgeschlossen. Es sei denn, du möchtest noch was ergänzen zu den Hochzinsanleihen.
Nur ganz wichtig, bitte, bitte Risikostreuung. Es ist echt wichtig, gerade da, weil da geht man schon echt stärker ins Risiko. Und wenn die Wirtschaft mal kippt und es wieder schlechter läuft, wer weiß, was dann passiert und wer da alles pleite geht. Also dann bitte, bitte auch da Risikostreuung.
Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zum großen zusammenfassenden Teil und vor allem auf die Anlagedauer. Wir haben jetzt die 3 Möglichkeiten eigentlich auch schon im Detail besprochen. Für mein langfristiges Portfolio, welche dieser 3 Möglichkeiten oder können sich auch alle eignen, sie langfristig da drin zu behalten oder sind einzelne nur für einen kürzeren Zeitraum gedacht?
Also grundsätzlich kann man sie alle sehr lang halten, die Einzelaktie genauso wie den Faktor-ETF und genauso wie den ETF auf Hochzinsanleihen. Je komplizierter meine Struktur ist, meine Strategie, desto häufiger mal überprüfen und vielleicht nachjustieren. Aber grundsätzlich kann man sie alle langfristig investieren, auf jeden Fall. Und man kann auch mit allen, Stichwort Spielgelddepot, mal so kurzfristige Investments tätigen. Warum nicht? Ich kann auch mal sagen, ich mache jetzt mal bis zur nächsten Zinswende mal so ein ETF auf Hochzinsanleihen und dann nach vielleicht nicht mehr. Warum nicht? Aber es sind auf jeden Fall Bausteine, die für alles taugen. Aber nochmal die Warnung von mir, Einzelaktien sind deutlich riskanter als Fonds und ETFs und Hochzinsanleihen sind deutlich riskanter als eben Bundesanleihen oder US-Staatsanleihen oder Staatsanleihen insgesamt. Also ein bisschen hinschauen.
Ja. Können alle 3 Klassen als Depoterweiterung verwendet werden oder sollte man sich auf eine Anlageklasse beschränken?
Nein, man kann sie gerne alle 3 mischen, zum Beispiel in dem genannten Core Satellite Depot oder wie ich es eben mache in meinem Smart Beta Depot, also wo ich nur Faktor ETFs mische. Gut, da sind jetzt keine Hochzinsanleihen drin, die sind bei mir im Spielgelddepot, aber könnten sie grundsätzlich. Also alles ist da möglich.
Okay, dann gehen wir quasi wieder zurück an unsere Ausgangssituation. Wir haben jetzt ganz viel Wissen aufgetankt und jetzt möchte ich die Entscheidung wirklich treffen, ob eine der vorgestellten Optionen für mich eine passende sein könnte. Was ist deine Checkliste zum Vorgehen?
Es ist die, die du vorhin so schön zusammengefasst hast, nochmal in sich zu gehen, was bin ich für ein Anlegertyp, was habe ich für eine Strategie, was will ich, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Das ist ganz wichtig und natürlich, das hattest du vorhin auch so schön gesagt, meine finanziellen Rahmenbedingungen, die müssen natürlich auch entsprechend sein. Aber dann kann man sich wirklich den einzelnen Bausteinen nähern und sie sich genauer anschauen und dann entscheiden. Und selbst bei den Faktoren, wo ich jetzt sagen würde, wie Nebenwerte, es ist ein bisschen riskanter, würde ich aber, wenn man breit streut, Fonds oder ETF sagen, das kann jeder auch einen kleinen Teil nehmen. Und genauso bei den Hochzinsanleihen, das kann man schon mal machen, aber dann würde vielleicht in Core Satellite Strategie so ein Satellit nur 5% haben oder es landet gleich im Spielgelddepot.
Also für jeden ist was dabei an der Börse. Es kommt einfach darauf an, wie man sich selbst zusammenstellt. Der Horizont ist groß. Vielen, vielen Dank, Jessica, für dein Wissen, für deine Tipps zum Vorgehen und den ganzen Input, den wir jetzt hier wieder aufgesammelt haben. Ich habe auch einiges gelernt mal wieder. Danke und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.